So, ihr seht, ich habe die Ärmel schon aufgekrempelt. Jetzt geht's in den massiven Text. Wir haben gesehen, schreibe nieder, was du gesehen hast. Die Christusoffenbarung, was da ist, Zustand der Gemeinden und wie Jesus diesen Gemeinden Mut zuspricht, ihnen helfen will. Und nun von Kapitel 4 steigen wir ein in die Dinge, die in der Zukunft geschehen werden. Wenn wir aber erwarten, dass sofort all das Geschehen auf der Erde geschildert wird, dann müssen wir uns korrigieren, denn wir haben zuvor zwei Kapitel, die uns erst in den Himmel blicken lassen. Das deutet darauf hin, erst ein gründlicher Blick in die göttlich-himmlische Welt macht uns fähig, den Dingen dann zu begegnen, die von Kapitel 6 als Geschehnisse am Tag des Herrn, die Gerichte der Endzeit und all die begleitenden Geschehen im gesamten politischen Weltgeschehen mit dem Zentrum Israels dann ablaufen werden. Kapitel 4 beginnt jetzt. Nach diesem sah ich, also jetzt in Form einer Vision, eine Tür geöffnet im Himmel. Das ist natürlich Bildrede. Der Himmel ist die nicht materielle Welt Gottes, seiner Herrschaft und Gegenwart und ist nicht an Materie gebunden. Darum auch keine Tür mit Türklinke und Türangel und was man alles so denken könnte, sondern das Bild von etwas, was sonst verschlossen ist, aber von Gott geöffnet wird. Und das ist die himmlische Dimension. Himmel ist auch nicht oben. Für die Australier wäre das dann genau das Gegenteil und wir könnten herrlich streiten. Nein, Himmel ist keine Richtung, ist auch keine Ausdehnung, die wir messen können, sondern ist die göttliche Dimension, die über alles Zeitliche und Materielle hinausgeht. Und Johannes schreibt nun, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie eine Posaune, Kapitel 1, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf. Diese Aussage beinhaltet jetzt nicht die Entrückung der Gemeinde, die ja nach Hoffnung und Aussage einiger vor allem entrückt wird. Nein, das ist eine Wunschauslegung, wird dem Text nicht gerecht, denn er soll in die himmlische Welt eintreten, um zu verstehen, wie die Dinge ablaufen werden. Und es heißt, ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Hier steht jetzt der feste Plan Gottes, geschehen muss, und darum kann auch konsequent gezeigt werden, wie sie geschehen. Gott würfelt also nicht, sondern Gott hat einen festen Plan. Sogleich war ich im Geist, das heißt aus unserer körperlichen, irdischen Begrenztheit herausgenommen. In seinem Körper war er nach wie vor Patmos, aber in seinem Geist wurde er in die himmlische Welt hineingestellt und er sah einen Thron. Thron ist jetzt wieder ein Bildwort für Herrschaft, für absolute Majestät. Da ist kein reeller Thron aus Gold, da ist kein Thron mit realen Edelsteinen noch irgendetwas. Das ist das große Symbolwort für Herrschaft und Majestät. Stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Der Thron der Ewigkeit ist nicht leer. Manche Menschen fragen angesichts all der Dinge, die passieren, wo ist denn Gott? Ich sage, Gott ist da. Gott sitzt auf dem Thron. Ja, warum? Ja, ich sage, da können wir mal drüber nachdenken. Wenn Gott nämlich immer augenblicklich handeln würde, hätten wir allesamt nicht die geringste Spur einer Chance. Aber Gott gibt uns Zeit. Seine Geduld und Barmherzigkeit öffnet uns den Weg zum Heil. Und auf dem Thron saß einer. Gott kann nicht beschrieben werden und das geschieht auch hier nicht. Das Bild Gott Vater, der Mann mit dem langen weißen Bart, das orientiert sich alles an den Gemälden von Michelangelo aus der Sixtinischen Kapelle in Rom, wo da die Erschaffung des Menschen gezeigt wird und so weiter. Nein, das können wir alles vergessen. Das sind Bilder, die nur ja, einen Ansatz dazu geben, keine feste Beschreibung. Und der da saß, war von Ansehen, und jetzt müsst ihr Acht geben, gleich. In diesem Kapitel habt ihr jetzt wiederholt die Worte gleich und wie. Das heißt nicht, das ist die Identität, die Beschreibung, sondern das ist ein ganz schwacher, anklingender Vergleich. Gleich wie einem Jaspisstein und einem Sardon und ein Regenbogen rings um den Thron, gleich einem Smaragd. Alles geniale Bereiche der Mineralogie und auch der physikalischen Gesetze der Lichtbrechung. Als ich vor vielen, vielen Jahren mit meinen Studenten darüber jetzt redete und ich lehrte und sie diskutierten, da kam ein Student und sagte, ich bring dir etwas mit. Ich sage, was denn? Ja, wirst du sehen. Am Montag nach dem freien Wochenende kam er und brachte mir zwei kleine Pappschächtelchen. Mach mal auf. Ich habe die Deckel runtergenommen, was ich sah, war Watte. Nimm sie mal weg. Nahm die Watte weg und war erstaunt. Er lebte nämlich in Idar-Oberstein, Zentrum der deutschen Edelsteinverarbeitung und Industrie. Und er hatte jetzt alle bekannten Schleifereien und Werkstätten abgeklappert und hat gesagt, ich brauche von all den Mineralien und Edelsteinen, die hier verarbeitet werden, wenn möglich, ein Beispiel für meinen Lehrer, damit er weiß, wovon er redet. Und so habe ich noch diese beiden Kästchen in meinem Bücherregal stehen und schaue sie mir dann an. Das Ganze hat Gott ja geschaffen, die Mineralogie. Das geht ja zurück auf das Kristallgefüge, geht zurück bis in die Elemente, in die Atome und all diese Dinge voller Geheimnisse. Der Zufall hat keine Chance. Und da haben wir durch die Lichtbrechung in den Mineralien haben wir die typischen Edelsteinfarben, der Rubin, der Smaragd, der Jaspis, dann all die Halbedelsteine und dann der Diamant, wenn er zum Brillanten geschliffen wird. Wenn wir einen Naturdiamant in die Hand bekommen, denken wir, oh, ich habe einen Kieselstein in der Hand. Aber wisst ihr, wodurch ein Diamant erst zum Brillanten wird? Indem ein Fachmann die Mineralstruktur richtig anschleift und dadurch eine Lichtbrechung ermöglicht, die einen Brillanten geradezu sprühen lässt. Und das ist auch im Regenbogen so, im Prisma, das weiße Sonnenlicht oder farblose Licht gebrochen entfaltet die Farben. Zufall lässt grüßen, aber den gibt es gar nicht. All diese Dinge der Schöpfung sind Ausdruck des Wesens Gottes. Paulus sagt in Römer 1, wir können und die Nationen können Gottes Wesen und sein Wirken an der Natur erkennen als Hinweise. Das sind keine Gottesbeweise in dem Sinn, wie sie gefordert werden, aber das sind Hinweise. Wer den Mut zum Denken hat, der wird bald darauf stoßen. Ich nenne solche Leugner ganz mutig Feiglinge. Sag, du hast nicht den Mut, zu Ende zu denken. So sehen wir Gott in seiner ewigen Herrlichkeit. Und rings um den Thron saßen 24, waren 24 Throne. Und auf den Thron saßen 24 Älteste. Älteste ist im Alten Testament eigentlich der Begriff für Sippenälteste, Stammesführer. drückt jetzt aus, dass Gottes Engelwelt eine vielfache, unvorstellbare Schar ist, die geleitet werden von Erzengeln, Cheruben und Seraphim und was alles. Was haben sich die Leute alles für Gedanken um Engel und alles gemacht? Hier stehen die Ältesten für die Engelfürsten am Thron Gottes. Das ist das Bild des Kronrates, die hier um ihn sitzen. Und dann heißt es weiter, die sind bekleidet mit weißen Kleidern. Ja, das führt dann dazu, dass ausgelegt wird, ja, das ist das Volk Gottes um den Thron, 12 aus dem Alten Testament und 12 aus dem Neuen Testament. Ja, das passt zwar, aber das trifft nicht zu, denn das sind Engelfürsten. Das Alte Testament kennt diese Engelfürsten, lest bei Daniel nach. Als er bittet, da kommt ein Engelfürst und sagt, ich will dir zeigen, was Gott tut. Und als er es getan hat, sagt er, ich gehe hin, ich muss dem anderen Engelfürsten helfen, der im Kampf ist gegen den Fürsten. Und da stoßen wir drauf, Griechenland, Persien. Wisst ihr, wo die hauptsächlichsten politischen Kämpfe stattfinden? Nicht hier. Nicht in den Köpfen, sondern da oben in der unsichtbaren Welt, da sind Mächte und Kräfte. Da gibt es nicht nur Gott und seine Engelwelt, da gibt es auch Satan und seine Engelwelt. Da ist ein Potenzial, das einander begegnet. Ich hatte einen lieben Nachbarn, in seinem Beruf ein Genie, Luftbildvermessung, charakterlich aber ein Chaot. Aber er liebte es, mit mir zu diskutieren. Hatte er ja natürlich alle Ausdrücke, die ich nicht mehr auf die Schaufel nehmen würde, hatte er bei seinen Argumenten dabei. Und auf einmal sagt er, dieser Ganze, und dann hat er die ganzen Komplimente aufgezählt. Ja, wer steckt da bloß dahinter? Gesagt, Jürgen, der Teufel. Den Teufel gibt's gar nicht. Sagt, dann erklär mir mal, wer seine Arbeit macht. Er saß so da und schaute mich an. Ja, hast du eigentlich recht. Wer steckt denn dahinter? Ja, da stehen Mächte dahinter. Aber das muss uns nicht einschüchtern. Das Original, das ist hier, Gott sitzt auf dem Thron. Seine Engel, sie sind ausgesandt hinein in die Geschichte und Weltgeschichte und sind am Wirken. Und da heißt es, vom Thron aus gehen Blitze und Stimmen und Donner. Wisst ihr, Teile dieser ewigen Göttlichkeit spiegelt sich auch in der Schöpfung wider. Ja, Blitze sind hochenergetische Entladungen, das ist ja schön und gut alles. Aber was ist es im Tiefsten? Keiner kann es erklären, aber es ist da. Keiner weiß, woher. Ja, Überspannung, ja, aber wie, was? Hier spiegelt sich dieses wieder. Und könnt ihr noch staunen, wenn ihr draußen in der Natur seid? Könnt ihr noch staunen, wenn diese Dinge bewegen? Ich habe meine kleinen Kinder bei Gewitter mit rausgenommen. Da hat jemand gesagt, darf man, die kriegen Angst. Nö, sag ich. Ich sage ihnen, schau mal, was Gott für mächtige Kräfte hat in dem Allem und so weiter. Wenn ihr sie im Arm habt, dann könnt ihr ihnen die Dinge zeigen, erklären. Wenn wir dafür offen sind, dann leben wir nicht so stumpf durch die Welt und halten uns an Ersatzprodukten fest. Und da heißt es, all dieses sind die sieben Geister Gottes. Sieben ist ja eine Zahl göttlicher Fülle. Geister, das heißt, seine geistlichen Auswirkungen sind viel, viel breiter, als wir sie sehen. Vergesst nicht, der Geist Gottes ist Gott. Wir verengen den Geist Gottes. Aber Gott, Vater der Schöpfer, Gott, der Sohn, der Erlöser und Gott, der Geist, der Tröster, der Zusprecher. Das ist immer in einer ungeheuren, ja, Konzentration und gleichzeitig Ausdehnung zu sehen, sodass wir all die engen Verständnisse beiseite legen können. Und dann heißt es, und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, wieder wie. ein gläsernes Meer. Ich komme ja aus Norddeutschland. Ich habe es geliebt, auf dem Deich zu stehen und aufs Meer zu schauen. Ich habe es geliebt, bei den Probefahrten an Deck zu stehen und aufs Meer zu schauen in der Weite. Und es erfüllte mein Herz. So, wie groß bist du, Gott? Und das alles ist eine Widerspiegelung himmlischer Originale. Ich darf jetzt mal vorgreifen. Wisst ihr, was nämlich auf den letzten Blättern der Bibel steht? Neuer Himmel, neue Erde. Da wird alles wieder einmünden in die Blaupause der Genialität Gottes, dass aus ihm heraus das alles geschaffen ist. Vergesst die goldenen Gassen, vergesst all den Kram, den wir uns da zusammen fantasieren. Das ist die göttliche Realität und das blitzt hier auf. Aber Gott ist so gnädig. Wenn eine Gebetszeit war, auf einmal stünde ich in einem ganz großen Raum, oval, mit wunderbar rosafarbenen Mauern. Ich blickte mich um und spürte, boah, hier ist irgendwas Besonderes. Und ich sagte, Herr, bist du es? Ja. Herr, aber wenn du da bist, wo ist Gold und Silber, wo ist all die Herrlichkeit? Und Gott sagte mir, das brauche ich alles gar nicht. Ich bin, der ich bin. Und wisst ihr, das leuchtet hier zu einem Stück durch und die Bilder sollen uns ansprechen, unsere Fantasie in diese Richtung leiten und dann sagen, oh Gott, wir dürfen einfach in deiner Gegenwart stehen. Und wisst ihr, dann wird unser Gebet auch nicht so viel Geplapper sein, denn Jesus sagt, euer Vater im Himmel weiß schon, ehe ihr anfangt, was ihr wollt. Tretet doch einfach in die Gegenwart Gottes und sagt, Herr, du bist Gott, du bist da, ich bin hier. Und dann auf einmal wirst du merken, Gott beginnt zu dir zu reden, gibt ein Ja und sagt, okay, ich nehme es in die Hand. Das zeigt uns, dass alles der Blick in den Himmel, das andere kommt. Ich muss weitergehen, sonst wird das nichts mit eurem Essen. Dann seht ihr die vier Wesen am Thron. Das ist ja auch so eine Sache, die Cherubime, sechs Flügel und dann die verschiedenen Köpfe und all das. Das passt alles nicht. Das ist aber interessanterweise Symbolik und Heraldik. Symbolik meint bildhaft Heraldik, das ist die Kunde der Wappenkunde. Früher hat jeder Herrscher sein Wappen gehabt, möglichst einen Löwen drauf oder einen Stier oder einen Bär oder irgendwas Machtvolles, eine Krone mit wer weiß wie vielen und so weiter, all diese Dinge. Und hier haben wir jetzt diese Bilder für die Cherubim am Thron, die unaufhörlich rufen, heilig, heilig. Heilig. Das heißt im Hebräischen, heilig heißt einzigartig, mit nichts zu vergleichen und abgesondert. Das ist ja so missverständlich. Wer soll heilig sein? Das empfinden wir als irgendeine kleinliche Form von brav sein. Und meistens noch ein bisschen komisch. Nein, heilig hat die Ausdrucksform einzigartig, unvergleichlich. Von daher einfach nur staunenswert. Das wird hier deutlich in dieser himmlischen Welt. Und dann geht es weiter. Die vier lebendigen Wesen hatten sechs Flügel, waren innen und außen voller Augen. Das Ganze passt nicht zusammen. Das haben Künstler versucht darzustellen. Es ist keinem gelungen. Das Ganze deutet darauf hin, dass es unsere Dimension überschreitet. Und dann fallen alle nieder und beten Gott an in seiner Schöpfungsherrlichkeit. Also Kapitel 4, Gott sitzt auf dem Thron. Ganz wichtig, wenn es dir mal gar nicht gut geht, passiert ja, vergiss nicht, Gott sitzt auf dem Thron. Wenn alles kopfheister geht, wie wir Norddeutschen sagen, Gott sitzt auf dem Thron. Wenn du dich ganz mies fühlst, Gott sitzt auf dem Thron. Redet ihr manchmal auch mit euch selber? Wir denken, das ist Vorrecht alter Leute. Nein, das sollten wir tun. Lest mal die Psalmen, das macht David auch. Warum bist du so betrübt, meine Seele? Schau doch zum Herrn auf. Und so dürfen wir uns auch durch das Wort Gottes, wenn wir selber in den Mund nehmen, aussprechen, uns zusprechen und wissen, Gott sitzt auf dem Thron. Und jetzt denken wir, jetzt kann es aber losgehen mit der Offenbarung, was kommt. Nein, jetzt wird der Blick ein zweites Kapitel, die gehören eigentlich zusammen, aber wie gesagt, Kapitel haben die Abschreiber da eingeführt. Und jetzt lesen wir, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Jetzt wird das Bild auf Einzelheit, auf eine Einzelheit gelenkt. Eine Buchrolle in der Rechten, innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt. Ihr müsst wissen, die Übersetzung Buch ist nicht korrekt, denn bis ins erste Jahrhundert hinein war die gängige Form die Buchrolle auf Pergament, also Tier heute geschrieben, zusammengerollt. Oder dann auf Papyrus, da aber auch noch die Rolle. Erst im ersten Jahrhundert beginnt man Bücher zu produzieren. Und das Neue Testament ist am Anfang auch schon auf solche Bücher geschrieben. Deswegen schreibt Paulus an den Timotheus, wenn er kommt, dann soll er seinen Mantel mitbringen, den er vergessen hat, und dann die Rollen, die Schriften und die Bücher. Da haben wir schon ein Werden in dem Zusammenwachsen. Jetzt aber, was bedeutet das in der rechten Hand? Eine Buchrolle innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Hier hat uns nicht nur die Archäologie, das heißt die Entzifferung alter Urkunden geholfen, sondern auch die Archäologie. Nach dem Sechstagekrieg, als die Westbank, das heißt das, was man heute da Palästina bezeichnet, in die Hände der Israelis fiel, da hat Yigal Yadin, der zugleich General und Archäologe war, hat sämtliche Fachleute zusammengeholt und hat die vielen, vielen Höhlen am Osthang des Gebirges Juda zum Toten Meer und zur Araba, das ist die Senke, geografisch tiefster Bereich der Erde mit fast 400 Meter unter Meeresspiegel, hat all die Höhlen, die dort sind, absuchen lassen. Und dabei hat man dann auch ganz aufregende Funde gemacht, die Schriftrollen und anderes mehr vorher schon. Bei einer dieser Exkursionen hat ein sehr schlanker Student sich durch einen Felsspalt gezwängt und hat dann signalisiert, hier sind Tonkrüge und in den Krügen sind Rollen. Die wurden mit äußerster Sorgfalt geborgen, in ein Labor gebracht, wo sie vor Zerfall bewahrt werden konnten. Das ist eine ganz trockene Gegend. Da regnet es so gut wie nie. Und dann wurden diese Rollen entziffert. Und da hat man Folgendes festgestellt. Es waren Grundstücksurkunden, wo außen beschrieben war, der gibt dem das zu folgenden Konditionen. Dann wurde das versiegelt, wurde ins Stadttor gelegt, das waren die Rathäuser damals, deswegen hatten die eine gewisse Tiefe, da waren Räume links und rechts und in den Räumen waren Kammern und Fächern, wo diese Urkunden lagen, die waren versiegelt. Wenn nun jemand kam, denn Grundstücke waren nur bedingt verkäuflich und beleihbar. Nach 50 Jahren fiel jedes Grundstück, ob verkauft, verschuldet oder sonst, fiel immer an den Altbesitzer zurück, damit der Grundbesitz des Landes hier eingeteilt blieb. Wenn jetzt jemand kam und sagte, da ist eine Urkunde, mich betreffend, mein Acker dort, ich möchte ihn wieder, die Zeit ist abgelaufen. Dann ging von dem Stadtrat jemand hin, suchte, fand die Urkunde und da stand, ja, der, das, warum. Dann wurde dem, der den Anspruch hatte, das Recht gegeben, die Siegel zu brechen. Ganz einfache Rollen hatten ein Siegel. Wenn der Vorfall umfangreicher war, 2 bis zu 3. Dann wurde die Rolle aufgerollt und dann wurde der Text verlesen. Aber vorher musste der, der den Anspruch erhob, durch 2 Zeugen nachweisen, dass er ist, der er vorgab zu sein. Wenn ja, wurde der Text gelesen und damit wurde der Text rechtskräftig in Aktion gesetzt. Damals hat man dieses Bild verstanden. Jetzt sieht man die Siegelrolle in der Hand Gottes. Und dann, ich fasse jetzt zusammen, wird eine Frage in die himmlische Welt der Ewigkeit gestellt. Wer ist würdig, wer ist berechtigt, die Rolle zu nehmen und die Siegel zu brechen, das heißt zu erfüllen, was da drin steht. In der rechten Hand Gottes, das heißt die Besitzurkunde Gottes, sein Plan von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer ist würdig? Und dieser Ruf schallt durch den ganzen Himmel und dann heißt es, es ward niemand gefunden, weder im Himmel noch auf der Erde noch im Totenreich. Niemand. Die Ausschließlichkeit wird betont. Und Johannes, der wird davon so gepackt, dass er sagt, gibt es denn da keine Lösung für all das, was so da ist? Ist denn da keiner? Und ich weinte sehr. Und dann kommt ein Engel und sagt, weine nicht. Da ist einer, der würdig ist. Und dann wird ihm was gesagt. Das ist der Löwe von Juda. Jetzt würde man ja was erwarten nach der Ankündigung. Löwe von Juda, dass wer auftritt. Das hatte ja Jakob geweissagt auf dem Sterbelager über seinen Sohn Juda. Es wird aufstehen aus Juda, der Löwe. Aus Juda, da dachte man an König David und sein Reich. Und jetzt, wer wird es sein, durch den Gott seinen Plan erfüllt? Und dann kommt die ganz große Überraschung und das ist das, was ja das eigentliche Ärgernis am Christentum ist, dass Gott sein Werk und sein Plan von Ewigkeit zu Ewigkeit durch das Lamm Gottes, durch den gekreuzigten, gestorbenen, wieder auferstandenen Jesus vollendet. Das ist das Ärgernis des Kreuzes für den menschlichen Geist und sein Verständnis. Der Mensch ist nämlich unheilbar religiös. Es gibt keinen, der nicht religiös ist. Der Atheismus ist reine Religion, weil man sich an irgendwas klammern muss, um Konsequenzen auszuweichen. Und dann heißt es, und ich sah inmitten des Throns, inmitten der Gottesoffenbarung, der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm, wie geschlachtet. Da werden wir später noch darauf zurückkommen, denn das wird ein Zeichen des wiedergekommenen Jesus sein für die Juden. Da wird er nicht als Sohn Davids das Reich wiederherstellen, wie sie es heute vor allen Dingen die Orthodoxen alle massiv fordern, sondern das geschieht erst, wenn das Lamm auftritt. Das 7 Hörner, 7 Augen hat, ihr merkt, das ist wiederum Bild. Lamm kann man im Hebräischen auch mit Opfer übersetzen. Der Ausdruck wird wechselweise gebraucht. Hörner, das ist Ausdruck der Macht. Augen, das ist Ausdruck der Allgegenwart. Gott, der Sohn, trägt alle Merkmale der Gottheit. nachdem er das Erlösungswerk vollbracht hat, trägt aber die Zeichen seines Leidens an seinem Körper. Und dann lesen wir weiter. Und es kam und nahm die Buchrolle auf der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, weil er würdig war. Und alles dann fällt nieder vor dem Lamm und betet an. Und sie singen ein neues Lied. Gibt die Evolution eigentlich eine Antwort auf Musik? Nein, man müsste also schon alles verbiegen, alles verstimmen, alles hindrücken. Nein. Aber irgendwie spüren, selbst der Unmusikalischste spürt, da ist was an der Musik. Ich meine nicht jene belästigenden Geräuschkulissen, ich meine richtige Musik. Die kann ruhig laut sein, das ist nicht mein Problem. Ja, das stört mich gar nicht. Aber wenn da etwas transportiert wird, ob ihr Beethoven nehmt, ob ihr all die anderen, den Mozart, der bereits als Fünfjähriger komponierte und andere, wo kann denn die Evolution die Dinge erklären? Leute, lasst uns doch mal den Mut zum Denken haben. Überhaupt all die künstlerischen, genialen Anknüpfungspunkte, die wir auch als gefallene Menschen in uns tragen, das alles weist doch auch etwas hin. Und das findet sich jetzt hier im menschgewordenen Gottessohn wieder. Und dann sehen wir, du bist würdig, heißt es dann, das Buch zu nehmen und die Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet, geopfert. Das ist der spezielle Ausdruck des Opfergottesdienstes in der Stiftshütte und im Tempel. Und du hast durch dein Blut für Gott erkauft, das Lösegeld gezahlt. Das erinnert wieder an Sklaverei und Freikauf. Und jetzt kommt etwas aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, jeder Nation. Wir umfassen Gott, die Menschen sieht, jedes Volk, jeder Nation, das ist die politische Einheit, jedem Stamm, das ist die familiäre Einheit und jede Sprache, das ist die Vielzahl der Ausdrucksweisen. 7.500 Sprachen kennt man. 1.500 werden nicht mehr gesprochen, die anderen werden gesprochen. Das Wunder der Sprache. Im Himmel wird es wieder die eine Sprache geben, als Ausdrucksweise. Und dann all die anderen, dann heißt es, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Das ist jetzt ein Ausblick auf Gemeinde, auf die erlöste Schar, die ja in dem ganzen Geschehen, wenn die Siegel geöffnet werden, doch im Plan Gottes an der Rettung teilhaben wird. Und dann sah und hörte Johannes weitere Dinge von den Engeln, 10.000 mal 10.000 und Tausende mal Tausende. Das sind im Griechischen Ausdrücke für Myriarden, unzählbar oder 10.000. Muss man je nach Text übertragen oder zahlenmäßig bedingt nehmen. Hier ist es übertragen. Und dann sehen wir, dass alle Anbetung dem Lamm in der gleichen Weise zukommt wie dem Vater. Darf man, soll man, muss man, wie beten? Einige sagen, ja, nur Vater. Andere sagen, nur Jesus. Und darf man zum Heiligen Geist beten? Wisst ihr, wir sind dabei, da wie kleine Kinder Steinchen zu teilen. Aber das ist ein Ganzes, wenn wir da hineinschauen und wenn wir sagen, Vater, im Namen Jesu, durch den Heiligen Geist habe ich mir so als Gedächtnishilfe genommen fürs Beten, damit ich mich erinnere, in welch vielfältiger Weise Gott da ist, wirkt und ihm die Ehre gebührt. Und dann heißt es, der ganze Himmel ist mit Lobpreis erfüllt. Ich bin ja ein bisschen neidisch. Im Himmel wird es nämlich keine Lehrer und Pastoren mehr geben, aber jede Menge Sänger, Musiker. Aber dabei habe ich den großen Vorteil, ich darf zuhören und ich freue mich daran von Herzen, wenn ich spüre, wie der Geist Gottes wirkt. Ja, und jetzt, nachdem wir diesen doppelten Blick in den Himmel, und jetzt dürft ihr euch diesen kleinen Lernvers merken, Gott sitzt auf dem Thron und wirkt durch seinen Sohn. Nicht vergessen, das ist der Schlüssel zu allem, was kommt. Gott sitzt auf dem Thron und er wirkt durch seinen Sohn, und zwar in der Menschwerdung, in deinem Leiden und Sterben, in deiner Auferstehung. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dann, was Paulus, die Apostel, über den erhöhten Jesus aussagen, das ist so, ja, das Ganze so verbindend. Ja, wir glauben doch alle an einen Gott. Mag ja sein. Aber hier wird jetzt deutlich, dass das zusammengehört. Ohne, dass wir Jesus den Gekreuzigten ehren und als alleinige Gottesoffenbarung sehen, können wir Gott nicht recht anbeten. Alles andere ist menschengemachte Religion, mehr nicht. Gut, ich will hier abbrechen und jetzt kehren wir im Blick auf die Erde zurück. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete. Die Dinge mögen auf der Erde so schrecklich kommen, wie sie wollen, sie werden vom Himmel freigegeben. Gott führt Regie, nicht der Teufel. Und hörte eines von den vier lebendigen Wesen, wie mit einer Donnerstimme sagen, komm. Das ist wie so ein gewaltiger Glockenton. Komm. Seid ihr mal in einen Kirchturm gestiegen, hat man erlebt, wenn dort die größte Glocke, die den Grundton gibt, angeschlagen wird, da vibriert eigentlich alles mit. Und so ähnlich ist das hier. Komm. Und dann haben wir unter den vier Siegeln vier Reiter, die kommen. Wieder ein Bild. Im Propheten Sacharja ist dieses selbe Bild. Da sieht er eine Gruppe Reiter unterschiedlich ausgesandt in alle Länder. Noch halten sie Ruhe, aber es kommt. Hier wird jetzt gezeigt, jetzt kommen diese Reiter und die damit verbundenen Ereignisse. Da ist zunächst ein weißes Pferd, dann ist ein feuerrotes Pferd, dann ist ein leichenfarbenes, ein schwarzes Pferd und dann ein fahles, leichenfarbenes Pferd. Die Bilder sprechen jetzt für die Ereignisse am Tag des Herrn, was dann auf der Erde geschehen wird. Die vier gehören zusammen und bilden eine Quadriga, also eine Vierergruppe wie bei römischen Wagenrennen. Quadriga, Berliner Tor, wenn ihr da mal wart, könnt ihr oben schauen, da ist das dargestellt in diesem Bereich. So müssen wir auch auslegen, dass die vier zu einem Bereich gehören. Weil nämlich viele den Reiter auf dem weißen Pferd auf Christus auslegen, weil nämlich da steht und siehe, wie einer, der auf einem weißen Pferd saß, hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben und er zog aus, siegend um zu siegen. Klingt ganz positiv. Weiß ist eine positive Farbe. Aber wenn wir die Frage stellen, wie sieht das im Zusammenhang aus, wenn das Christus ist, folgen ihm Krieg, Hunger, Tod? Nein. Wer ist dann der Reiter auf dem weißen Pferd, wenn ihm diese Dinge folgen? Wenn wir die Endzeitreden Jesu studieren in Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21, dann spricht ja Jesus von diesen Ereignissen, von Krieg, Katastrophen, Hunger, Tod. Aber er spricht auch von Verführung. Verführung gehört zu diesem Gesamtkomplex von Krieg, Not und Tod. Verführung ist nämlich die Voraussetzung, dass weltweit alles mit hineingezogen werden kann. Jesus sagt, hütet euch, dass ihr nicht verführt werdet, sagt er der Gemeinde, den Endzeitreden. Verführung geschieht nicht dadurch, dass etwas völlig anders ist, sondern Verführung geschieht durch etwas, das möglichst ähnlich ist. Das heißt, wenn wir daran denken, weißes Pferd, ja, kommt aber in Kapitel 19 erst, da kommt Christus mit den Heiligen. Dann muss hier vorher einer auftreten, der das Merkmal der Verführung hat. Nun lesen wir in Johannes 5, Vers 43, dass Jesus den Juden sagt, ich bin in meines Vaters Namen gekommen, ihr nehmt mich nicht auf. So ein anderer, der ausdrückliche Singular, so ein anderer, aber in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr aufnehmen. Israel wird nicht als nächstes Jesus als Messias aufnehmen, sondern Israel wird als nächstes einen Pseudo-Messias aufnehmen, den Antichristen. Anti heißt im Griechischen nicht ausschließlich gegen, sondern hat die Bedeutung auch von anstatt Christus. Wenn wir den Blick nach Israel richten heute, dann ist Israel gesellschaftlich zerrissen, wie in der Geschichte. Schaut zurück, die Trennung des Salomonischen Reiches anschließend ins Nordreich, Südreich. Das Nordreich war immer wieder massiv angegriffen von allen heidnischen Kulten. Das Südreich gebärdete sich sehr, sehr formell, weil der Tempel ja da war, die Priester und das. Das war ein zerrissenes Volk. Schauen wir heute nach Israel, dann ist Israel genauso zerrissen in diese beiden riesigen Blöcke. Gekennzeichnet durch die Städte Tel Aviv und Jerusalem. Jerusalem für die Ultraorthodoxen, für all die Talmud-Schüler, die jetzt vor kurzem erst eine Demonstration von an die 100.000, dass Talmud-Schüler nicht ins Militär eingerufen werden, dass die Tora, wenn man sie nur hochhält, die Rettung Israels sein wird in allen künftigen Ereignissen, dass sie jetzt das verheißene Land mit welchen Mitteln auch erobern. Und die andere Gruppierung, das liberale Tel Aviv, die auch zu 100.000 demonstrieren und diese Gruppierung ablehnen. Und hier ist etwas, was mich immer traurig macht. Unser Herz soll, darf und muss mit Israel gehen. Aber eine Israel-Euphorie ist das Verkehrteste, was wir machen können. Weil das all das scheinbar rechtfertigt, was jetzt passiert. Was jetzt passiert, wird dadurch nicht gerechtfertigt. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Jede israelische Soldatin hat gesetzlich zugesichert eine kostenfreie Abtreibung in der Zeit ihres Militärdienstes. Tel Aviv ist die zweite Welthauptstadt der Homosexualität und aller anderen. Arten. Jüdische Anwälte vertreten die schrägesten Forderungen, denn das sind die Elite-Juristen der Welt und anderes mehr. Israel steht einer Zerreißprobe. Und das war es ja, was mich so betroffen gemacht hat, als plötzlich dieser Gedanke in meinem Kopf die Aussage traf: Trump wird gewählt, die Ukraine geteilt und Israel erlebt nach einer scheinbaren Befriedigung den Einbruch von Nord, Nordosten und Osten. Jesus sagt, wenn ein anderer kommen wird, den werdet ihr annehmen. Warum? Weil er scheinbar die Erwartungen erfüllt. Weil er scheinbar den Zugang zum Tempelplatz wieder ermöglicht. Jetzt ja eingeschränkt. Weil die Tempelbehörde hat aufgrund des Teilungsvertrages durch die UNO 1948, was zur Staatswerdung Israel führte, die hat das Recht. Noch steht der Felsendom auf dem Platz, wo ursprünglich der Tempel und das Allerheiligste war. Wenn eine Person auftritt, die nicht nur die politische Bedrängnis wegnimmt, die nicht nur all die anderen Dinge, dass sich weltweit alles gegen Israel wendet, wie das ja heute gerade dabei ist, sondern die es dann auch ermöglicht, dass das ganze Land Israel gegeben wird, dass der Tempelplatz wieder jüdisch wird, dass sie nicht nur an der Klagemauer beten dürfen, sondern auf dem ganzen Platz, ja, dass der Felsendom beseitigt wird. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet für die weltpolitische Lage, für die Gesamtlage des Islam ringsherum, wenn um den Felsendom in nächster Zeit da etwas passiert? Ich weiß nicht wie, aber eines weiß ich, das wird in absehbarer Zeit geschehen, möglicherweise durch ein Erdbeben oder durch anderes. Dann wird Israel einem solchen zujubeln, wie heute viele schon, den Netanjahu schon für den Messias halten. Ich sah einen Reiter auf dem weißen Pferd. Er zog aus, siegend wie zu siegen. Dein Bogen, das ist eine Fernwaffe. Und wenn wir hier stehen bleiben, dann würden wir sagen, oh ja. Ja, aber dann wird das zweite Siegel geöffnet. Und dann sehen wir, das war Blendwerk. Dahinter stehen ganz andere Merkmale und Auswirkungen. Und da heißt es, und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog aus ein anderes feuerrotes Pferd. Und der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Das deutet darauf hin, dass die Kriege zunehmen werden und dass die Kriege aus einer unsichtbaren Welt geschürt werden. Ich bin nun heillos neugieriger Mensch. Nachrichtendienste interessieren mich. Deswegen lese ich Zeitungen mit wenig Bildern, aber langen Artikeln, also keine Bildzeitung, sondern FAZ. Und da finde ich immer wieder Hinweise, wie sich auf einmal ganz, ganz Liberale gezwungen fühlen und sagen, so viele kriegerische Ereignisse gleichzeitig und weitere, die sich entwickeln, das hatten wir lange nicht. Das Potenzial an Waffen, das da ist. Der Friede wird von der Erde genommen werden. Und Paulus sagt, wenn sie sagen Friede, 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 dann wird sie die Bedrängnis und das Unheil ganz plötzlich übereilen. Krieg ist ja ein Kennzeichen Menschheitsgeschichte. Forscher haben in überschaubarer Weise 3.500 Menschheitsgeschichte nur knapp 300 Jahre gefunden, wo nicht von Krieg berichtet wurde. Ich nehme an, da gab es auch irgendwo immer Krieg. Das wird bis zum Ende sich hochschaukeln und wir werden noch Zahlen begegnen, wo ein Drittel der Menschheit ums Leben kommt. Bei heute 8 Milliarden sind das nahezu 3 Milliarden. Unvorstellbar. Wenn ich das lese, darüber nachdenke, dann sage ich, Herr, kann das sein? Sind deine Gerichte so weitreichend? Aber dann kam mir ein Gedanke, der mir geholfen hat. Die Gerichte Gottes zeigen, dass Gott an uns Menschen im höchsten Maß interessiert ist und dass er seine Heiligkeit nicht verleugnen kann, sondern an uns bezeugt. Nicht nur seine Barmherzigkeit beweist ihn, auch seine Gerechtigkeit. Wir als Mensch würden sagen, ach, kommt doch gar nicht drauf an. Nein, Gott nimmt uns auch negativ ganz ernst. Ganz ernst bis in diese Konsequenzen hinein. Dann folgt das dritte Siegel und das will ich jetzt kurz fassen mit dem Hinweis, da heißt es jetzt ein schwarzes Pferd als Ausdruck von Teuerung. Luxusgüter bleiben erschwingbar, die Güter des Alltags aber diese erreichen unerreichte Preise. Das haben wir im Augenblick mit 50 Millionen Toten durch Hunger und deren Folgen, Zunahme von Menschen, die unzureichend ernährt sind, auch infolge von Krieg und auch im Umweltbereich. Das vierte Siegel, als es geöffnet wurde, da ein fahles Pferd, manche Kommentatoren geben es wieder Leichenfarben, manche sprechen auch von der grünfarbenen Schimmel. Da sind also so Anklänge, die lassen sich aber nicht genau festlegen, sind nur, vielleicht nur Gedankenanstöße. Aber da heißt es, der darauf saß, sein Name ist Tod und der Hades, das Totenreich, folgen ihn. Und ihm wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten. Zunächst ein Viertel, später ein Drittel, das sich ausweicht. Und zwar durch Schwert, Hunger und Tod und die wilden Tiere der Erde. Wilde Tiere Erde, da könnten wir dann an Wölfe denken, die ja auch hier jetzt wieder Schafe reißen, an Löwen, an andere. Aber wisst ihr, die wildesten Tiere sind die kleinsten, die Bakterien und Viren. Und im Augenblick ist eine ganz besorgniserregende Entwicklung, dass die Fachleute entdecken, dass all die Impfstoffe, die man entwickelt hat, mehr und mehr unwirksam werden, weil im Bereich der Bakterien, der Viren so viele Mutationen auftreten, dass das durch die Impfstoffentwicklung gar nicht abgedeckt werden kann, ob Ebola, ob andere Arten. Selbst die Epidemie, die wir hinter uns hatten, ist ja nur eine Variante von über 40, 45 Varianten, die man heute annähernd überblickt, aber noch längst nicht entschlüsselt hat. Dann folgt das sechste Siegel und es geschah ein großes Erdbeben. Auch das hat die Geschichte der Menschheit begleitet. Geologen folgern daraus, die ja, Millionen und hundert Millionen und vor 3, 4 Milliarden ist die Erde entstanden und so weiter. Das ist nicht zwingend, denn als Gott Himmel und Erde schuf, da schuf er mit der Materie die Zeit und die Zeit hat sich in all den Merkmalen in der Materie niedergeschlagen, die wir als Versteinerung finden und meinen, das müsste wer weiß wie alt sein. Weil bei Gott Zeit und Materie in einem Punkt zusammenläuft, ist das alles schon Gegenstand der Schöpfung mit. Da habe ich kein Problem mit. Und das ist für mich viel logischer auch als all die anderen Dinge. Und da heißt es, es werden kosmische Ereignisse sein. Der Himmel schwand dahin wie ein Buch, wie eine Buchrolle, gewaltige Stürme. Dann weiter jeder Berg, jede Insel werden von ihren Stellen gerückt untermeerische Erdbeben, Tsunamis, was wir alles darunter zusammenfassen können. Und es wird die Menschheit Schrecken erfassen und sie werden sich versuchen zu verbergen und werden ausrufen, schützt uns doch vor dem großen Tag seines Zorns. Wer mag zu bestehen? Das ist der erste Durchlauf durch den Tag des Herrn. Wenn wir jetzt Daniel zur Hilfe nehmen könnten, das wäre aber zu umfangreich, dann sehen wir, dass die Bibel von einem Zeitraum von 7 Jahren spricht am Ende, die letzte Jahrwoche. Dann in der weiteren Offenbarung wird eine Zeit von 1260 Tagen von einer entsprechenden Anzahl Monaten und 3,5 Zeiten angegeben, die diese letzte große Zeit kennzeichnen. Das heißt, die erste Hälfte wird schon viele Elemente enthalten, aber wird hauptsächlich durch Verführung gekennzeichnet. Die zweite Hälfte wird die massive Zeit der Gerichte sein. Und als kleinen tröstlichen Übergang, ich sehe die Entrückung gegen die Mitte der letzten Zeit. Ich bin der Überzeugung, dass wir nicht vor allem entrückt werden, weil wir ja zum Teil schon mittendrin stecken. Und ich bin auch der inneren Überzeugung, dass wir nicht erst entrückt werden, wenn alles vorbei ist. Dann brauchen wir keine Entrückung mehr, denn dann kommt Christus ja sowieso auf die Erde zurück.